Ich kann euch versprechen, heute schaffe ich es nicht ohne Emotionen. Ich muss mich einfach kurz sammeln. Vielleicht müsst ihr es auch selber. Sagt nochmal kurz eurem Nachbar Hallo. Macht irgendwas, wo nicht an die armen Menschen in Nordkorea oder so denkt. Und sammelt euch kurz. Oder ich mich auf jeden Fall. Vielleicht kann mir noch jemand Tempo bringen. Das wäre dann vielleicht schon mal gut. Dann brauche ich ja nicht irgendwie, genau. Danke, Tesa. Und auch danke, ihr lieben Männer, dass ihr von den Gideons da wart, die genau das gleiche Anliegen haben. Weil wir wissen, unsere Städte, unsere Dörfer, unsere Nachbarn, die brauchen Jesus. Und dann trifft es sich gut, dass ich heute über was Ähnliches predigen will in der Vorbereitung. Ich wusste natürlich nicht genau, was Tesa jetzt gleich erzählt. Und ich wusste auch nicht, was Hartmut Schmid gestern bei mir über der Connect erzählen würde. Aber es hat alles so ein bisschen in die gleiche Kerbe geschlagen. Und es hat mich darin bestärkt, es dann heute Morgen zu predigen. Und ich schaue, ob ich durchkomme, ohne zu viel Rotz und Wasser in dieses Mikro zu heulen. So, ich lese aus Matthäus 9, Vers 35 die folgenden. Wer das mitverfolgen will, darf seine Bibel gerne aufmachen. Wenn dann meine Stimme in Tränen erstickt, könnt ihr weiterlesen. Nee, alles gut. Matthäus 9, Vers 35, da steht: Jesus zog durch alle Städte und Dörfer jener Gegend. Er lehrte in den Synagogen, verkündigte die Botschaft vom Reich Gottes und er heilte alle Kranken und Leidenden. Als er die Scharen von Menschen sah, ergriff ihn tiefes... Ich krieg's nicht mal die Verse hin, dabei muss ich die nur lesen. Also, Vers 36. Als er die Scharen von Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl. Denn sie waren erschöpft und hilflos wie Schafe, die keinen Hirten haben. Das kann heute lange dauern. Das sagte er zu seinen Jüngern. Die Ernte ist groß, doch es sind nur wenige Arbeiter da. Bittet deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. Dann rief Jesus seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen Vollmacht, böse Geister auszutreiben und alle Krankheiten und Leidenden zu heilen. So, ich hoffe, ihr habt es vor euch liegen, weil da werden wir jetzt öfters nochmal drauf schauen. Was ist der Wille Gottes für mein Leben? Was ist der Wille Gottes insgesamt? Naja, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Gott will, dass allen Menschen geholfen wird. In 1. Timotheus 2, Vers 4, da steht, denn er, Gott, will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. Und dieses Wort gerettet, das meint nicht nur, dass alle Menschen irgendwann in den Himmel befördert werden, das meint es schon auch, aber dieses Wort im Griechischen, das kennt ihr vielleicht, heißt sozo. Und wenn man dieses Wort übersetzt, dann kann man auswählen zwischen retten, erretten, befreien, bewahren, unversehrt erhalten, heilen und gesund machen. Denn Gott will, dass alle Menschen errettet werden. Gott will, dass alle Menschen befreit werden. Gott will, dass alle Menschen bewahrt werden. Gott will, dass alle Menschen unversehrt erhalten bleiben. Gott will alle Menschen heilen und er will alle Menschen gesund machen. Das ist Gottes Wille. Die Menschen zu retten, so zu retten im umfassenden Sinne. Und der Wunsch treibt ihn an, so sehr, und wir kennen die Verse, dass es einen eingeborenen Sohn dafür gab, damit die, die an ihn glauben, und so weiter. Für die, die unter euch Kinder haben, stellt euch das mal vor, was müsste geschehen, was müsste der Einsatz sein, damit du bereit wärst, dafür dein eigenes Kind zu opfern. Also stell dir das mal vor. Was müsste der Einsatz sein, damit du als Mama oder als Papa sagen würdest, okay, dafür gebe ich meinen Sohn her. Dafür könntest du ihn töten. Was müsste der Einsatz sein? Ich will mir diese Frage natürlich gar nicht stellen. Die müssen wir uns zum Glück auch nicht stellen. Das wäre ja pervers. Die Frage müssen wir uns nicht stellen. Aber Gott musste sich diese Frage stellen. Und er hat gesagt, die Welt und dass sie nicht verloren geht, ist Einsatz genug, damit ich meinen Sohn schicke, dass er ans Kreuz geht. Gott ist es nicht egal, dass Menschen verloren gehen. Es ist ihm nicht egal, dass Menschen in Zerbrochenheit leben. Es ist ihm nicht egal, dass Menschen psychisch oder körperlich krank sind. Es ist ihm nicht egal, dass Menschen ohne Hoffnung und ohne Halt durchs Leben gehen. Aber es ist ihnen nicht einfach nur nicht egal, sondern es schmerzt ihn. Es schmerzt ihn so sehr, dass er bereit ist, sich von seinem Allerliebsten zu trennen, dieses Allerliebste zu geben und dieses Liebste zum Kreuz in den Tod zu schicken, damit alle, die an ihn glauben, ewiges Leben haben. Damit für alle, die an ihn glauben, dieses qualitativ ewige Leben ins Leben hineinkommt und sich entfaltet und neues Leben schenkt. Dass sich in mir neues Leben entfaltet. Dass die Realität Gottes in mir wohnen kann. Dafür schickt er seinen Sohn ans Kreuz. Das war der Einsatz, wo er gesagt hat, das ist mir wert. Das ist mir wert, dass der Sam offen dafür sein kann, dass ich in ihm wohnen kann. Dafür schicke ich meinen Sohn hin ans Kreuz in den Tod. Und wir sehen bei Jesus eine Dringlichkeit. Er geht durch diese Städte, er geht durch die Dörfer, er geht durch jede Gegend, er lehrt und er verkündigt die Botschaft und er heilt die Kranken. Und dann sieht er die Menschen dort und er sieht die Scharen, wie viele das sind. Und er sieht, die sind verloren, die sind orientierungslos, die sind erschöpft, hilflos wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er bekommt Mitleid. Es packt ihn. Auch Jesus weint. Auch Jesus weint. Deswegen brauchen wir uns auch die Tränen heute Morgen nicht schämen. Jesus weint auch, weil er ergriffen wird von diesen hilflosen Schafen, die keinen Hirte haben. Und er hat da so eine Dringlichkeit, weil er sagt, die Menschen, die haben gar keine Orientierung mehr. Sie wissen gar nicht, was richtig ist. Sie sind hilflos und sie sind orientierungslos. Und ihr Lieben, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich in unsere Zeit hineinschaue, dann empfinde ich das als ganz, ganz ähnlich. Wir als Gesellschaft sind hilflos und orientierungslos. Dafür wurden sogar schon Begriffe erfunden. VUCA zum Beispiel. Habt ihr es schon mal gehört? Kommt eigentlich aus der Militärsprache, ist ein Akronym für ein Akronym für den englischen Begriff Volatility. Ich kann nicht Deutsch und dann Englisch reden, geil. Volatility, so jetzt habe ich es. Uncertainty, Complexity und Ambiguity. Also, ein Begriff für Unbeständigkeit, Unsicherheit, Komplexität und Mehrdeutigkeit. Und was ich damit sagen, mit diesem VUCA ist, dass in unserer Welt alles so ambivalent ist. Nichts ist richtig, nichts ist falsch. Es gibt eigentlich keinen nach vorne mehr. Es gibt keine Orientierung mehr, sondern jeder ist auf sich irgendwie alleine gestellt und muss sich in der ganzen Informationsflut aus allen möglichen Richtungen irgendwie das herausfiltern, was er oder sie für sich annehmen will und sagen will, ja, das ist, danach will ich leben. Und dieser Druck, der da entsteht, für sich selber Orientierung zu finden, in dieser Masse von Auswahl, in dieser Masse von unterschiedlichen Ansichten und Perspektiven, der macht uns kaputt, der macht uns krank. Ihr Lieben, auch wir sind wie Schafe ohne Hirten, die irgendwie 1000 Weideplätze sehen, aber nicht genau wissen, welcher ist eigentlich der richtige, wo soll ich jetzt eigentlich hinlaufen. Es gibt diese Erzählung von einem Prediger, der mal in seiner Gemeinde stand und gesagt hat, die Welt geht zur Hölle und ihr kümmert euch einen Scheiß drum. Und jetzt regt ihr euch mehr darüber auf, dass ich Scheiße gesagt habe, als darüber, dass die Welt zur Hölle geht. Dieses Problem hat Jesus nicht. Dieses Problem hat Jesus nicht. Es schmerzt ihn. Und er spürt eine Dringlichkeit dafür, dass die gute Nachricht im umfassenden Sinne, dass diese Rettung im umfassenden Sinne hinkommt zu den Menschen. Errettung und Heilung im umfassenden Sinne hinkommt zu diesen Menschen. Aber diese Dringlichkeit, diesen Schmerz, den er spürt, das führt jetzt nicht in irgendeinen Aktionismus. Jesus startet jetzt kein Soforthilfe-Schnellprogramm oder so, keine Einzelaktion mit geringem Effekt. Er ist kein Lone Ranger, der sich jetzt irgendwie sofort mit persönlichem Schlachtfeld gegen die Yucca-Generation richtet oder so, sondern er geht ins Gebet. Die Reaktion auf Jesus' Ergriffenheit, was sein Mitgefühl mit ihm macht, ist nicht, dass er dann losrennt und sagt, Sam, wir müssen noch was tun, los geht's. Wenn du nicht machst, wenn die Gemeinde nicht macht, dann gehe ich halt los. Nee, das ist nicht seine Reaktion. Er sagt, ich gehe ins Gebet. Bittet den Herrn der Ernte. Er geht ins Gebet. Wir Männer, Klischee, also Vorsicht, Klischee, aber trotzdem, wir Männer wollen ja alles immer gleich reparieren. Das ist uns irgendwie in die Wiege gelegt. Und dann kommt meine Frau zu mir und sagt, da wäre was. Und sagt, okay, wie kann ich es wieder gut machen? Das ist nicht immer die, manchmal ist die richtige Antwort, vielleicht 10%, aber meistens geht es nicht darum, dass man alles gleich repariert. Und ich habe das Gefühl, dass wir auch insgesamt als Menschen dann so reagieren. Wir sehen ein Video aus Nordkorea und sagen, was können wir tun? Und ist auch eine richtige Frage. Und ist auch wichtig, dass wir dann Geld hinschicken, auf jeden Fall. Nochmal an der Stelle danke für alle, die Geld gegeben haben, dass die diese Ofengläser haben. Das ist ein Wahnsinn. Das sind jetzt Kinder, denen es warm ist, weil wir denen Geld gegeben haben. Das ist einfach gut. Natürlich, das braucht es auch. Es braucht auch Menschen, die aufstehen und sagen, ich gehe. Aber wenn ich mich fragen würde, was sollen wir tun? Ergriffen von dem Mitleid für die Menschen. Wir sagen, lass uns ins Gebet gehen. Lass uns gemeinsam beten. Wo sind die Menschen, die Dienstagmorgens um 5.45 Uhr für unser Land und unsere Gegend beten? Wo sind die Menschen, die sonntags eine Stunde früher kommen, um 45 Minuten zu beten? Wo sind die Menschen, die sagen, das darf auch ein bisschen wehtun? Wie wollen wir der Welt glaubhaft vermitteln, dass sie uns nicht egal ist? Wie wollen der Welt glaubhaft vermitteln, dass sie uns nicht egal ist? Dass wir die Erschöpftheit sehen, dass wir die Verlorenheit sehen und dass uns die nicht egal ist? Wie wollen wir sie vermitteln, wenn wir es nicht mal schaffen, für diese Welt ins Gebet zu gehen? Dort fängt es an, dort fängt Jesus an. Er ist ergriffen. Er weint, er ist überwältigt von der Masse von Menschen. Jesus Gott ist überwältigt von der Masse von Menschen, die da verloren rumstehen. Und er geht ins Gebet. Er geht ins Gebet. Wenn wir der Welt glaubhaft vermitteln wollen, dass es uns nicht egal ist, dann wäre es mal ein guter Start, um dies zu zeigen, ins Gebet zu gehen. Wir beten für euch. Ich bete für dich. Bürgermeister Gröner, wir beten für dich. Schule Rot am See, wo auch immer, wir beten für euch. Klar können die dann sagen, ja und? Aber auf jeden Fall zeigen wir, dass es uns was wert ist, unsere Zeit wert. Es ist uns wert, eine Stunde früher in Gottesdienst zu kommen. Es ist uns wert, dienstags aufzustehen und morgens hinzugehen und sagen, wir beten für euch. Und erleben, wir haben dieses Erbe. Als Ekklesia, wenn ich mal so rede, wie du heute zu Gast da bist, herzlich willkommen. Aber wir als Ekklesia haben da ein Erbe des Gebets. Die christliche Gemeinschaft Wiesenbach hat 30 Jahre lang gebetet und gesagt, Jesus, du bist noch nicht fertig hier, da geht noch was. Und es sind weniger Leute geworden und weniger. Und die Musik wurde immer langsamer und älter und insgesamt haben wir gemerkt, da ist nicht mehr viel da, aber das Gebet war da. Aus dieser Leidenschaft heraus, dass ich wusste, es kommt noch was, die hat ins Gebet getrieben. Und das, was wir heute Morgen sehen, das, was wir nicht nur hier, sondern in vielen anderen Stellen hier in der Gegend, was wir da sehen, ist auch mit daraus geboren, dass Menschen gesagt haben, wir beten. Jeden Tag, wir beten. Jesus, du bist noch nicht fertig. Jesus, du hast noch was. Da kommt noch was. Jesus sagt, die Ernte ist groß und es sind nur noch wenige Arbeiter da. Bittet deshalb der Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. Bittet den Herrn der Ernte. Nicht blinder Aktionismus, sondern hinein ins Gebet. Das habe ich jetzt nicht hier draufstehen, aber was das darf uns das Gebet kosten? Darf es uns eine Stunde am Sonntag kosten? Oh, ist viel. Eieiei, muss ja früher aufstehen, das ist mein Sonntag. Darf es Dienstag morgens eine Stunde, zwei Stunden Schlaf kosten? Wie können wir der Welt zeigen, dass sie uns nicht egal ist? Das Gebet wäre schon mal ein guter Anfang. Wäre schon mal ein guter Anfang. Und dran sendet Jesus sie aus. Er nimmt die Jünger zusammen, rief seine 12 Jünger um sich und er gibt ihnen Vollmacht, böse Geister auszutreiben und alle Kranken und Leiden zu heilen. Diese Jünger bekommen Vollmacht über Dämonen und Krankheiten. Stellt euch das mal vor. Also ihr seid mit Jesus unterwegs und dann sagt Jesus, so, jetzt schicke ich euch aus, aber keine Sorge, du hast jetzt Vollmacht über alle Dämonen, über alle Krankheiten. Ich würde, glaube ich, als erstes ins Krankenhaus nach Rothenburg fahren und sagen, so, ich besuche halt jeden, der hier liegt und im Namen Jesus einen nach dem anderen einfach heilen. Ich weiß nicht, was würdest du machen, wenn Jesus dir sagen würde, hier, Alicia, Rebecca, wir alle da sitzen, Simi, du hast jetzt Vollmacht über jeden Dämon und über jede Krankheit. Los. Was würdest du machen? Jesus setzt die Jünger in eine Regierungsposition im Reich Gottes. Er gibt ihnen Macht und Autorität. Die Jünger können plötzlich Dinge, die vorher nur Jesus, der Sohn Gottes, tun konnte. Als Johannes fragt, Jesus, bist du wirklich der Sohn Gottes oder soll ich auf einen anderen warten? Dann gibt Jesus nicht die Antwort, ja, ich bin's, sondern er sagt, was sind denn die Zeichen? Blinde sehen, Tote werden auferweckt. Das zeigt, dass ich der Sohn Gottes bin, dass ich Gott bin. Und jetzt gibt er genau das auch seinen Jüngern. Und die Jünger werden dadurch zum Ebenbild von Jesus. Nicht Jesus, sie werden nicht zu Jesus, sie sind nicht gleich. Aber die Jünger werden dadurch zu einem Bild von dem, wer Jesus ist. Und das ist genau der Urgedanke, wer gestern aufgepasst hat, wer Mitarbeiter geneckt, dem wird es jetzt bekannt vorkommen. Das ist genau der Urgedanke, den Gott für die Menschen hatte, Ebenbild zu sein. Wenn wir ganz am Anfang der Bibel blättern, da steht, und er schuf sie als Mann und Frau, er schuf sie als sein Ebenbild. Und damit war nicht das Aussehen gemeint. Obwohl es natürlich bei mir schon sein könnte, aber nein. Überhaupt nicht. Nein, damit war nicht das Aussehen gemeint, sondern damit war gemeint, dass Gott wollte, dass wir Menschen mitregieren, mitgestalten. Das Reich Gottes hier auf Erden mitgestalten mit ihm und dass wir so Ebenbild Gottes sind. Das war sein Auftrag, das war sein Gedanke, als er uns geschaffen hat. Adam, der bekommt einen Job. Gott gibt ihm einen Job. Und er sagt, du bist jetzt derjenige, der allen Tieren hier Namen gibt. Du hast dieses namenlose Chaos vor dir. Das sind Schafe, Löwen, Schlangen und die wissen alle nicht, wie sie heißen. Und wenn der Löwe zum Schaf kommt, dann weiß er gar nicht, wie er das begrüßen soll. Und du bist jetzt derjenige, da war kein Sündenfall, die haben sich noch nicht zerfleischt damals. Da konnten sie noch nebeneinander liegen. Und du bist derjenige, der jetzt göttliche Ordnung in dieses Chaos bringt, indem du es kategorisierst, indem du es ihm Namen gibst, indem du es so sortierst, dass es Sinn ergibt. Adam, ich will dich da dabei haben. Du bist nicht einfach nur Mitarbeiter, du bist Mitregierender, indem du sie einsetzt, mit Namen einsetzt und etablierst. Das war der Auftrag an Adam, an den Urmenschen, an uns, mitzuregieren, mitzugestalten. Diese Mitarbeit im Reich Gottes, dieses Mitgestalten, Mitregieren im Reich Gottes, das ist die Gottes-Ebenbildlichkeit, die er in uns hineingelegt hat. Wir sind keine passiven Gefäße, sondern aktive Mitgestalter und Regierende im Reich Gottes. Und das ist das, was Gott in uns hineingelegt hat. Und Jesus gibt seinen Jüngern genau diesen Auftrag. Er sagt nicht, macht irgendwas, was ich nicht tue. Er sagt nicht, denkt euch irgendwas aus und dann legt los. Er sagt, seid einfach mein Ebenbild. Geht hin, verkündigt die gute Botschaft und heilt die Kranken. Genau das, was ich auch mache. Und ich gebe euch die Vollmacht dazu. Ich setze euch dazu ein. Ihr könnt das jetzt. Und los. Seid Bilder von Jesus überall, wo ihr hingeht. Seid mein Ebenbild. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Regiert mit. Bringt Ordnung ins Chaos. Bringt Rettung in die Verlorenheit. Heilung zu den Leidenden. Baut Reich Gottes. Gebt eure Zeit, Energie, Kraft, Begabung, Finanzen und Ideen in das Reich Gottes hinein. Seid sein Ebenbild. Jesus geht hier einen Dreischritt. So, also in der Mathematik gibt es einen Dreisatz. Jesus geht hier einen Dreischritt. Mitgefühl, Gebet, Sendung. Mitgefühl, ist ergriffen von dem, was er da sieht, von dieser Verlorenheit. Er geht ins Gebet und dann sendet er. Und die Frage für uns heute Morgen, nachdem wir von den Gideons gehört haben, nachdem wir von Nordkorea gehört haben, nachdem wir vielleicht auch irgendwie unsere Gegend ein bisschen im Blick haben, wo setzen wir an? Die Frage an uns heute Morgen, wo setzen wir an? Da können wir natürlich bei der Sendung ansetzen. Und dann weiß ich, wir sind ja immerhin in Süddeutschland, dann landen wir ganz schnell bei der Werksgerechtigkeit. Du musst doch was für Gott tun, sonst gefällst du ihm nicht richtig. Wenn du dich nicht senden lässt, so wie Jesus gesandt wurde und du nicht aktiv Reich Gottes mitgestaltest, dann bist du sein Ebenbild nicht. Also musst du. Ja, da kann man ganz schnell landen. Kann man ganz schnell landen, dass man unter diesen Druck gerät. Wer, braucht euch jetzt nicht melden, aber wer hat diesen Druck gespürt, wo ich es gerade gepredigt habe? Ja, wir sollten ja. Wir müssten ja. Müssten noch mehr das tun und das und da müsst ihr noch mehr mitarbeiten und so. Ist mir schon klar, ich bin nicht so ein richtiges Ebenbild. Ich bin einfach nicht gut genug für Gott und das war's. Genau diese Gedanken, die dann kommen. Deswegen fangen wir nicht bei der Sendung an. Die Sendung, da fangen wir nicht an. Fangen wir beim Gebet an. Hat ja Tesa gerade eben gesagt, fangen wir beim Gebet an. Wer hat vorhin ein schlechtes Gewissen gekriegt, als ich gefragt habe, wer sonntagmorgens eine Stunde früher kommen kann? Ja, ja, doch einige da. Genau. Ich will euch aber nicht im Gebet haben, weil ihr ein schlechtes Gewissen habt. Ihr sollt doch nicht wegen schlechtem Gewissen ins Gebet kommen. Das ist doch auch nur Druck. Das war nicht der Sinn von dem, was ich vorhin gepredigt habe. Ich habe es so stehen lassen mit Absicht, dass ich euch jetzt fragen kann, hattet ihr ein schlechtes Gewissen? Aber das ist nicht Sinn der Sache. Wenn wir hier vorne stehen und sagen, betet mehr. Damit meine ich nicht dich, Tisa, du darfst das immer sagen. Aber wenn wir hier vorne stehen und sagen, betet mehr, dann ist doch gleich dieser Druck und ich habe dieses schlechte Gewissen, ja, ich weiß, ich sollte mehr beten. Ich weiß, ich sollte mehr beten. Oh, ich weiß, ich sollte dienstags da sein oder wenigstens am Sonntag. Ich weiß, ich sollte da sein, aber und dann, das kann nicht unser Ansatz sein. Die Sendung kann nicht unser Ansatz sein und das Gebet kann nicht unser Ansatz sein. Wir müssen beim Mitgefühl ansetzen. Jetzt werde ich wieder emotional, weil da hapert's. Beim Mitgefühl. Weil wenn wir mal ehrlich sind, und jetzt muss ich keiner strecken oder so, aber wenn wir mal ehrlich sind, ist uns die ganze Sache doch eigentlich relativ egal. Also ich meine, das ist ganz ehrlich. Gar nicht flapsig. Sondern eigentlich uns ist die ganze Sache relativ egal. Und damit meine ich jetzt nicht Einzelne, sondern uns als Christenheit. Dass es Ausnahmen gibt, ist schon klar. Aber insgesamt als Christenheit hier in Süddeutschland ist uns doch die Sache irgendwie auch relativ egal. Ich sage relativ egal, nicht ganz egal, aber relativ egal. Weil sonst würden wir anders handeln. Sonst würden wir anders handeln. Insgesamt sind wir doch recht zufrieden. Mich mit eingeschlossen. Ich meine gar nicht als Anklage, sondern einfach als Feststellung. Insgesamt sind wir doch recht zufrieden. Das ändert sich dann, wenn wir plötzlich persönlich betroffen sind. Wenn ich mit einer Mama rede, die für ihre Kinder betet, die nicht Jesus nachfolgen, dann wird es plötzlich leidenschaftlich. Dann ist da plötzlich Mitgefühl da. Wenn es um meine Familie geht, die nicht an Jesus glaubt. Oder wenn wir halt emotionale Bilder aus Nordkorea sehen und dann so manche Träne wegdrücken müssen. Ja, dann wird es persönlich, dann ist da plötzlich auch Mitgefühl da. Aber insgesamt ist doch so, dass wir sagen, ist doch alles ganz okay. Wir geben nach Afrika, schicken ein paar Leute nach Nordkorea. Wenn der Helmut da ist, segnen wir ihn und wir senden ihn aus. Und wir tun ja hier auch ein bisschen was. Ich habe schon vor, dass ich meine Nachbarn zu Weihnachtsgottesdienst einlade. Aber insgesamt ist es uns doch egal, oder? Sag mir, wenn es anders ist. Bitte sagt mir es. Aber insgesamt, mich eingeschlossen, insgesamt ist uns relativ egal. Gott ist es aber nicht egal. Gott ist es, genau. Gott ist es nicht egal und es schmerzt ihn. Und er liebt diese Welt so sehr, dass ich jetzt meine Notiz nicht mehr lesen kann. Er liebt die Welt so sehr. Und wenn es Gott nicht egal ist, dann kann es uns Christen auch nicht egal sein. Und das ist ein Befehl. Lass mich das kurz erklären. Wir leben in einer Demokratie und ich liebe, dass wir in einer Demokratie leben. Das ist ein Vorrecht. Nordkorea hat dieses Vorrecht nicht. Andere Länder haben dieses Vorrecht nicht. Wir haben das Vorrecht und den Schatz, in einer Demokratie zu leben. Die Regierung, die Angie und wie sie alle heißen, die müssen das tun, was das Volk will. Und wenn sie es nicht tun, dann werden sie beim nächsten Mal abgewählt. Das ist so. Wenn wir nicht zufrieden sind mit dem, was sie da tun, dann können wir anders wählen. Das heißt, unsere Regierenden, unsere Obersten führen eigentlich das aus, was das Volk will. Es klappt nicht immer perfekt, das ist mir schon klar, aber das ist der Grundgedanke der Demokratie. Und ich bin so dankbar, dass wir es haben. Und ihr Lieben, wir müssen das verteidigen. Gerade als Christen müssen wir das verteidigen, dass wir bei der Demokratie bleiben. Aber das Reich Gottes ist keine Demokratie. Gott ist König. Und was er denkt, gilt. Was er will, gilt. Was er beschließt, gilt. Ihr Lieben, da habe ich gar nichts zu melden. Da kann ich wählen, was ich will. Völlig egal. Was Gott denkt, was er will, was er beschließt, das gilt. Und es gilt für alle. Das gilt für mich. Er ist der Herr und sein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und so auch in mir. Das beten wir so oft. dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Macht mal den Satz dazu, und auch in mir. Und überprüft euch, ob ihr das wirklich ehrlich sagen könnt. Weil, sind wir dafür bereit? Bin ich bereit, dass sein Wille in mir geschieht? Was ist denn der Wille Jesu? Der Wille Gottes, dass alle Menschen gerettet werden. Das ist der Wille Gottes. Und es gilt natürlich zuerst mal persönlich an mir, aber es gilt dann auch durch mich an anderen. Sind wir bereit dafür, dieses Gebet zu beten, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden in mir? Oder beten wir das halt runter, wenn es halt wieder im Gottesdienst gesagt wird und denken da nicht groß drüber nach? Sind wir bereit dafür, dass sein Wille in mir geschieht? Sind wir bereit dafür, dass wir nicht mehr unberührt durch Rot am See fahren können? Sondern dass wir die verlorenen Schafe sehen, dass wir die Erschöpfung und die Orientierungslosigkeit der Menschen sehen und die Schmerzen, die Gott fühlt an der Stelle, auch mitspüren. Sind wir bereit dafür? Sind wir bereit für dieses Gebet, Gott, lass mein Herz spüren, was dein Herz spürt? Darf uns das auch ein bisschen Schmerzen verursachen? Das ist die Frage. Darf der Schmerz Gottes für die Verlorenen auch uns als Christen Schmerzen zufügen? Dass da eine Unruhe da ist, dass ich nicht mehr anders kann, dass ich gedrängt werde. Da müssen wir ansetzen. Da geht es nicht um ein schlechtes Gewissen, da geht es nicht um Druck, sondern es ist eine ganz einfache Frage. Ist Jesus mein Herr? Und darf das, wie sein Herz schlägt, auch in meinem Herz schlagen? Das ist die Frage. Das hat nichts mit Druck zu tun, das hat nichts mit Werksgerechtigkeit zu tun. Einfach die ganz einfache Frage, darf Jesus in meinem Leben König sein? Sein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden und auch in mir. Das ist die einfache Frage. Und ihr Lieben, wenn das unser Herz ergreift, dann kann ich euch garantieren, dann stürmen wir ins Gebet. Dann ist völlig egal, ob das Dienstagmorgen, Sonntagmorgen oder sonst wann ist, dann stürmen wir ins Gebet, genau wie Jesus. Und dann können wir es kaum erwarten, gesendet zu werden und es als Ebenbild Gottes sein Reich zu etablieren und zu regieren. Aber da setzen wir nicht an, sondern heute Morgen die Frage, lassen wir uns ergreifen. Wir haben nächste Woche, Samstag, Sonntag, Chuck Perry da. Und da wurde im Vorfeld viel geredet, auch wir als Gemeindeleitung haben diskutiert und sollen wir den überhaupt einladen, weil der Chuck ist halt ganz charismatisch. Kommt aus einer charismatischen Gemeinde, da sind Manifestationen des Geistes, brauche ich jetzt nicht erklären, was es ist, aber schon allein der Klang muss ja irgendwie was Klares, weil da kommt was, irgendwie was Komisches. So, ja. Und ich weiß schon jetzt, das kann ich euch garantieren, dass wir am Samstag und Sonntag, egal was Chuck macht, da wird es hinterher Leute geben, die sagen, ja, das war so ein charismatischer. Und heieiei, da wurde in Zungen gebetet. Und was da? Und da haben sie für die Kranken gebetet und alles hin und her. Und es regt mich auf. Weil. Genau. Letzter Punkt. Weil grundsätzlich ist mir, jetzt benutze ich dieses Wort ganz bewusst, scheißegal, was am Samstag oder Sonntag hier passiert. Von mir aus dürfen die Leute umfallen, dürfen lachen. Das ist mir alles egal. Solange hier genau das getan wird, was Gottes Wille ist. Es ist einfacher, das aufzuschreiben, als zu predigen. Dass die Menschen gerettet werden, und zwar im Sozo-Sinne. Dass sie einen Retter finden, eine Ewigkeit bei ihm, aber dass diese Ewigkeit eben auch hier reinkommt und uns heil macht, umfassend heil macht. Und solange das passiert, solange wir dafür bekannt sind, dass das passiert, dann ist uns völlig egal, wie. Ob das dann in der Stille passiert oder laut, das ist doch völlig egal. Und deswegen will ich euch einladen, nochmal ganz bewusst, seid am Samstag und am Sonntag da, weil da kommt ein Mann, der das ganz bewusst mit allem Risiko lebt und sagt, ich scheue nicht vor dem Risiko zurück, diese Rettung ganzheitlich zu predigen und zu leben. Das, was wir uns, was ihr auch mir vorwerfen dürft, dass wir diese Rettung vielleicht nicht ganzheitlich predigen, sondern vielleicht an einer Stelle uns zu sehr betonen auf die Errettung am Kreuz für den Himmel. Und den Rest sagen wir vielleicht auch, aber auch ich habe nicht immer den Mut, das ganzheitlich zu sehen und zu leben. Und dann kommt der Chuck und sagt, hey, ich versuche das auf meine Art und Weise ganzheitlich zu leben. Wir können nur von ihm lernen. Und dazu will ich euch einladen, dass wir da dabei sind und uns da herausfordern lassen, auch dieses Retten, was die Welt braucht, ganzheitlich zu erleben und dann weiterzugeben. Das war's heute Morgen. Mehr habe ich nicht. Aber ich würde noch gerne für euch beten. Und für uns, ich schließe mich damit ein. Und wenn wir wollen, können wir gerne dazu aufstehen und uns ganz bewusst nochmal vor Gott stellen. Jesus, ich bin dir wirklich von Herzen dankbar. Von Herzen dankbar, dass als du durch Hohenlohe gestreift bist oder wo auch immer wir herkommen, dass dich das Mitleid ergriffen hat, als du mich gesehen hast, als du uns gesehen hast und gesagt hast, du bist mir nicht egal, sondern dass du stehen geblieben bist, dass du uns angeschaut hast, dass du uns ergriffen hast, dass du uns mit hineingenommen hast in dein Reich. Jesus, ich kann dir niemals genug dafür danken, dass du mir alles gegeben hast. Eine Ewigkeit, die jetzt schon in mein Leben hineinbricht. Und Jesus, ich will dich bitten, dass so wie wir heute Morgen hier stehen, als Christen, dass wir das zulassen, dass wir dieses Gebet, dein Reich komme und dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden in mir, dass wir das beten. Für uns persönlich. Und dass wir es zulassen. Dass wir es zulassen, dass dieses Gebet auch mich betrifft. Dass wir es zuerst an uns wirken lassen, dass dein Reich und dein Wille auch in unser Leben kommt und dass auch die Dinge, die bei uns nicht in Ordnung sind, durch dich in Ordnung kommen. Dass auch wir persönlich diese ganzheitliche Errettung erfahren. Aber dass wir dann auch wissen, jetzt geht es darum, deinen Willen in der Welt zu tun. Dein Ebenbild zu sein. Jesus, schenk uns diesen Herzschlag, den du hast für die Menschen. Ich bete das heute Morgen über uns aus. Und wenn das du heute Morgen bist, ohne Druck, keiner guckt zu, keiner braucht jetzt eine gehobene Hand oder sonst was, sondern Jesus sieht dein Herz an. Und du sagst, ja, ich bin bereit, dass mein Herz gebrochen wird für die Verlorenheit der Menschen, wo auch immer die sein mag, in Hohenlohe, in Nordkorea oder wo auch immer. Aber Jesus, mein Herz ist bereit, dass es gebrochen wird für die Dinge, wo auch dein Herz gebrochen ist. Dann nimm das jetzt heute Morgen für dich und sag das für dich persönlich in deinem Herzen. Da brauchst du nichts tun. Da geht es nur darum, dass du dein Leben hinlegst und sagst, Jesus, du hast mein Leben, du bist mein König. Und dein Wille geschehe in mir. Brich mein Herz für die Dinge, wo dein Herz gebrochen ist. Jesus, wir ringen immer mit uns, weil wir wissen, wenn wir unser Leben hinlegen, dann sind wir selber nicht mehr Herr. Und wir wollen immer wieder zu dem Punkt kommen, immer wieder neu, wo wir merken, ich will auch gar nicht Herr meines Lebens sein. Ich will nicht orientierungslos mein eigenes Ding irgendwie schmieden, sondern ich lasse dich Herr in meinem Leben sein und ich will deinem Willen folgen in allen Bereichen. Und Jesus, schenk mir Gnade, schenk uns Gnade. Dass wir es immer wieder neu annehmen und dass wir immer wieder neu ergriffen werden von den Dingen, die dir wichtig sind, den Dingen, die dir auf dem Herz liegen. Danke, dass es uns kein Opfer mehr kostet, das hast du schon am Kreuz bezahlt, sondern dass bei uns nur noch der Gehorsam da sein muss. Wir sagen, ich folge dir nach. Ich folge dir nach. Ich gebe mich hin, mein Leben ist dein. Meine Zeit gehört dir, meine Finanzen gehören dir. Meine Ausbildung, meine Begabungen, alles, was ich habe, es gehört dir. Jesus, dazu fordere uns heraus und dazu nimm uns an die Hand und dazu lass uns immer wieder Ja sagen. Und wenn du es heute Morgen gesagt hast, dann mach das für dich fest. Nicht bei mir, sondern geh heim, schreib es in dein Tagebuch, schreib es dir an den Kühlschrank oder sonst wohin und sag Ja, Jesus, dein Herzschlag in mir, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden, so in unserer Familie, so in unseren Kindern, so in meinem Herzen. Und Jesus, und dann lass uns erleben, was es bedeutet, mit der Kraft, die in uns ist, mit der Autorität, die du uns gegeben hast, mitzuregieren, mitzugestalten und zu sehen, wie die Mächte der Dunkelheit weichen, wie Hoffnung, Freude, Orientierung, Zukunft kommt. Und dafür lass uns bekannt sein. Dafür lass uns bekannt sein, dass durch uns Heilung, Wiederherstellung und Versöhnung geschieht. In deiner Kraft und in deinem Namen, weil du uns dazu bevollmächtigt und befähigt hast, weil wir dein Ebenbild sind. Danke dafür, Herr Jesus. Amen. Ja, die Technik hat entschieden, dass jetzt ein Lied kommt. Ich wünsche euch richtig guten Sonntag.